Willkommen zum Forum, sagt Harald Asel. Heute mit einer gekürzten Version des Berliner Religionsgespräches vom 26. April 2022, aufgezeichnet in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In Zusammenarbeit mit dem zum Suhrkamp-Verlag gehörenden Verlag der Weltreligionen und der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum. Das Thema Coming Out, Homosexualität, Grundproblem der Weltreligionen. Es diskutieren der katholische Theologe und Religionslehrer Michael Brink-Schröder aus München, die Bochumer protestantische Professorin für praktische Theologie Isolde Karle, Alexander Grudenski, Landesrabbiner des Großherzogtums Luxemburg und Muhannad Khorshid, Professor für islamische Religionspädagogik an der Uni Münster. Zunächst aber erinnert der Präsident der Akademie, Christoph Markschies, an die Art, wie in evangelischen Kreisen noch bis nah an die Gegenwart heran über das Thema gesprochen wurde.
Der war ja, so pflegte mein Vater dann und wann zu sagen, vom anderen Ufer. Mein Vater war, das sollte ich unbedingt sagen, ein Berliner Literaturwissenschaftler, der von den Entwicklungen der Jahre nach 1968 durchaus nicht unbeeinflusst war und sich selbst politisch jedenfalls in diesen Zeiten eher auf dem linken Spektrum einordnete. Der vom anderen Ufer war Dietrich Bonhoeffer. Ich erzähle dieses Detail aus der Kommunikation am Küchentisch der Familie Markschies nicht, weil es in irgendwelcher Weise bemerkenswert zu werden genannt verdient. Ähnliche Sätze dürften zwischen Hagebuttentee und Schnittchen in vielen evangelischen und katholischen Akademien zwischen Bad Boll und Bad Segeberg gefallen sein. Sondern gerade deswegen, weil es mir so typisch erscheint. Typisch ist der Satz, der war ja vom anderen Ufer, zunächst einmal deswegen, weil er das seinerzeit gesellschaftlich teilweise tabuisierte, teilweise ja aber auch geächtete Phänomen, das er bezeichnen will, nicht direkt anspricht.
Es brauchte bis zu einer Biografie des Jahres 2015, bis dieses Thema bei Dietrich Bonhoeffer, über das immer wieder auch in intellektuellen Kreisen resoniert wurde, wissenschaftlich erforscht wurde. Die ganze Einführung von Christoph Markschies ist, wie die volle Veranstaltung von fast 2 Stunden, auf der Seite der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften dokumentiert. Wir senden heute eine eingedampfte Version, die bei der Vorstellung der Gäste zunächst nach deren persönlichem Zugang zum Thema fragt. Im Jahr 2022 wurde eine vielbeachtete ARD-Dokumentation vom RBB co-produziert ausgestrahlt, wie Gott uns schuf, Coming Out in der katholischen Kirche. Einer, der dort zu Wort kam, sitzt heute bei uns, Michael Brink-Schröder, Religionslehrer an einer Münchner Berufsschule, offen schwul lebend, hat eine Dissertation zum Thema verfasst. Die Folge, bei Bewerbungen auf kirchlichen Stellen wurde er immer wieder abgelehnt. Wurden Sie da nicht irgendwann an Ihrem Glauben oder an der Institution Kirche irre?
Nee, das bin ich bis heute nicht, weil ich war irgendwann im Studium, also längst vor der Dissertation, ist für mich klar geworden, ich sehe das als meine Berufung, dafür zu kämpfen, mich einzusetzen, dass es eine Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben in der katholischen Kirche gibt. Und mir war eigentlich relativ klar, das ist ein Lebensprojekt. Und das ist es auch, würde ich sagen, nach 30 Jahren ungefähr, sind wir auf halber Strecke vielleicht.
Wenn man sagt, man ist auf halber Strecke, sieht man ja möglicherweise sogar schon das Ziel. Alexander Grudenski wurde ordiniert am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam, ist Landesrabbiner von Luxemburg und Oberrabbiner der liberalen Gemeinde in Slowenien. Sie sind mit einem Mann verheiratet. Spielt das Thema Homosexualität, spielte das bei Ihren Bewerbungen eine Rolle? Wie wurde das in den Gemeinden diskutiert?
Naja, an sich gab es keine Diskussion, weil meine erste Frage an Vermittler, ich bin schwul, ich bin offen, ich habe einen Mann. Also wenn eine Gemeinde ein Problem damit hat, dann muss ich überhaupt mich da bewerben. Dann haben sie Pech einfach.
Und die Gemeinden, für die Sie stehen, hatten damit kein Problem?
Nein.
Nun haben wir ja eben in der Einführung schon von Christoph Markschies gehört, dass auch die evangelische Kirche sehr lange brauchte, um bestimmte Selbstverständlichkeiten auszusprechen. Aber sie sieht sich ja immer gerne, Isolde Kahle, gegenüber ihrer katholischen Schwester doch etwas fortschrittlicher. Und in manchem, Stichwort Frauenordination, ist sie das ja auch. Aus ihrer Arbeit als Professorin für praktische Theologie an der Uni Bochum: Wie offen für Neues, wie inklusiv ist inzwischen die evangelische Kirche in Deutschland wirklich?
Also die meisten Landeskirchen in Deutschland haben mittlerweile Segnungen für gleichgeschlechtliche Partnerschaften eingeführt, die meisten auch auf Augenhöhe mit der Trauung von Heterosexuellen, also es ist einfach nur eine andere Form der Trauung. Es gibt noch wenige Kirchen, wo das sozusagen noch Einschränkungen unterliegt, aber selbst die württembergische Kirche, die ich nun herkunftsmäßig sehr gut kenne, da ist es unter bestimmten Bedingungen auch möglich. Das ist noch überhaupt nicht befriedigend, aber wie das dort läuft, aber sozusagen auch selbst diese Kirche, wo es noch sehr viel Pietismus gibt, macht sich auf den Weg, würde ich sagen.
Wenn sich viele in der nicht-muslimischen Mehrheitsgesellschaft mit der Mehrheit der Muslime vielleicht einig zu sein scheinen, dann ist es bei dem Satz, der Islam ist homophob. Nun ist der Islam ja gar kein agierendes Subjekt. Abgesehen davon hören wir immer von Verfolgungsgeschichten von queeren Menschen. Muhannad Khorshid ist Professor für islamische Religionspädagogik in Münster. Ist das ein großes Missverständnis?
Nein, das ist kein Missverständnis, denn unsere Studierende, wir haben in Münster 800 Studierende und wir, zwei Drittel davon werden Religionslehrerinnen und Lehrer für den islamischen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen. Deshalb ist es ein Thema, das wir immer wieder besprechen. Aber ich merke schon, wie schnell fertige Antworten kommen, die Studierende mitbringen, aus deren religiösen Sozialisation her, von den Moscheegemeinden, von den Familien. Und gerade dieses Thema, Homosexualität, das ist so die rote Linie, wo alle dann bis auf ganz wenige Aufnahmen aufstehen und sagen, das ist ganz klar die Antwort, das geht nicht einfach. Das ist die Sünde schlechthin und das sind die Herausforderungen, mit denen wir zu tun haben, auch in der Ausbildung. Und das zeigt, dass das kein jetzt Klischee gegen den Islam oder so, sondern wie Sie sagen, der Islam ist nicht das Subjekt, der für sich spricht, sondern die Muslime. Und da geht es darum, aufzuklären und das innerislamisch aus der Religion heraus diese Aufklärung zu betreiben, nicht aufsetzen von oben.
Jetzt haben wir schon einen theologischen Begriff gehört, nämlich Sünde. Wir werden sicherlich nachher darauf noch mal ausführlicher zu sprechen kommen. Bei dem Untertitel unseres Berliner Religionsgesprächs steht die Formulierung Grundproblem der Weltreligion. Und nun sollten wir vielleicht diese Formulierung erst einmal hinterfragen bei unserem Thema. Sind Homosexualität und andere Formen der Queerness tatsächlich ein Problem der Religionen? Ein Problem der miteinander verbundenen Traditionen oder doch das der jeweiligen Gesellschaften, die Religionen praktizieren?
Also ich würde sagen, dass Christentum, mindestens jetzt, wenn ich für das evangelische, protestantische Christentum spreche, inzwischen eine Mehrheit auf jeden Fall sozusagen kein Problem mehr hat, Homosexualität als eine menschliche Grunddisposition und gleichgeschlechtliche Partnerschaften zu akzeptieren. Wir merken ja auch, das ist sozusagen so eine Lerngeschichte bei den Kirchen, da erst hat man Angst gehabt, dass die traditionelle Ehe quasi verliert, wenn jetzt auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften getraut werden und heiraten können. Faktisch ist es so, dass die Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Paare und auch ihre Verheiratung dieses Ehemodell gestärkt hat und nicht geschwächt hat. Das andere Problem ist, dass wir natürlich signifikante Minderheiten haben, die sehr stark auch dagegen sind. Also, und die sagen, Homosexualität ist Sünde. Und manche machen das auch sehr aggressiv. Und in diesen starken Minderheiten, da würde ich sagen, also Religion ist ja insgesamt etwas, was sozusagen mit Emotionalität auch zu tun hat. Deshalb gibt es da manchmal so eine Erhitzung, dann werden Konflikte schärfer ausgetragen. Diese scharfe Ablehnung von Homosexualität und auch liberaler Sexualität, die geht oft einher auch eben mit politischen Positionen von Antigenderismus und auch einem gewissen Fundamentalismus, eine AfD-Nähe zum Beispiel auch. Man versucht, das ist jetzt jedenfalls meine Erklärung, die vielen Verunsicherungen, die eine liberale Demokratie, eine liberale offene Gesellschaft mit sich bringt, mit besonders harten Identitäten zu kompensieren.
Wie ist das, Michael Brink-Schröder, aus der katholischen Perspektive? Ist es in der Tat da auch nicht so sehr ein Grundproblem der Religion, als vielmehr ja von Erwartungen, Befürchtungen der Glaubenden?
Der Glaubenden, da bin ich mir nicht so sicher. Die Glaubenden sind oder die Gläubigen sind in der katholischen Kirche in Deutschland wahrscheinlich weit progressiver im großen Durchschnitt oder in der Mehrheit als der Klerus, als der Vatikan zum Beispiel, als entscheidende Behörde. Allerdings hat es ja im letzten Jahr sehr viele Aktionen gegeben, wo Regenbogenfahnen aufgehängt worden sind an Kirchen. Und davon sind auch viele verbrannt worden. Also es gibt da doch auch so eine Aggression irgendwo in den Gemeinden bei Gläubigen. Das sollte man auch nicht ganz außer Acht lassen. Das ist ja im Moment sehr interessant. Der synodale Weg hat ganz viele progressive Beschlussvorlagen auf den Weg gebracht. Also zum Beispiel zu Segnungsfeiern für gleichgeschlechtliche Paare, dass Sexualität in Beziehungen nicht mehr als Sünde bewertet wird und auch außerhalb von heterosexuellen Ehen möglich sein soll, akzeptiert werden soll. Also das sind ganz neue Ideen im Grunde genommen für die katholische Kirche. Und da ist die katholische Kirche in Deutschland jetzt diejenige, die das ausprobiert, also die Speerspitze der Bewegung, könnte man sagen. Ich hoffe, dass auch andere Länder in der katholischen Kirche nachziehen werden.
Jetzt haben wir eben gehört, Hierarchien können ein Problem sein, wenn man die weltweite Landschaft der Muslime anschaut, da ist ja gerade Hierarchie nicht das Thema. Und ich habe den Eindruck, manchmal gibt es dort, wie in diversen, auch evangelischen Gemeinden, eine Art Überbietungswettbewerb darüber, was richtig ist und was nicht richtig ist.
Also dieser Überbietungswettbewerb, wie Sie es genannt haben, das ist ja eine Dimension der Identität. Das hat viel mehr mit Identität zu tun als mit jetzt einer theologischen Reflexion im Sinne von, je mehr ich muslimischer mich zeige, desto fester halte ich an meiner islamischen Identität. Und dann spielt das eine wichtige Rolle. Aber was wichtig ist, was Sie am Anfang gesagt haben, in der Tat, das unterscheidet der Islam gerade vom katholischen Christentum, dass wir kein Lehramt haben, keine Hierarchien. Das erlaubte innerhalb der islamischen Tradition eine unglaubliche Vielfalt. Da gibt es Grundlagen für beide Seiten und dann ist es eine Frage der Interpretation. Und dann sieht man, dass, was weiß ich was, also ganz frühzeitig Positionen gab, Dichter Abu Nuwas, einer der bekanntesten, der homoerotische Dichtung auch geschrieben hat, Exegeten wie Qurtubi, also ganz traditionelle, die vom dritten Geschlecht geschrieben haben. Es war immer Frage der Interpretation und je nach Kontext, je weniger der Kontext patriarchalisch war, desto mehr hat man solche Auslegungen akzeptiert, auch die Homosexualität akzeptiert. Was ich nur damit sagen will, ist es keine primär Frage der Theologie selbst, sondern eine Frage, wie entwickelt sich was in der Gesellschaft und welche Rolle spielt dabei Religion dann? Vielleicht letzter Satz dazu, heute, weil Sie das gesagt haben mit dem Politischen, also als Minderheit in Europa, da merkt man schon, dass die Diskussion eher eine Identität politische im Sinne von, ja, wenn der Westen, wenn diese, die uns unterdrücken, das von uns erwarten, dann erst recht nicht. Dann ist das so und bleibt das so und das wird als Unterscheidungsmerkmal oder Ab- und Ausgrenzungsdimension, was Identität betrifft, ohne eine wirklich theologische Reflexion. Ich erlebe das sehr oft in unseren innerislamischen Diskursen, dass die theologische Reflexion öfters fehlt.
Jetzt bin ich gespannt, ob unser jüdischer Vertreter auch sagt, es ist keine Frage der Religion, es ist eine Frage derer, die damit umgehen. Wie ist das in der jüdischen Community, die ja auch eine sehr vielfältige ist, mit sehr unterschiedlichen Positionen?
Mit Juden ist noch komplexer, weil für viele Juden Religion spielt wirklich überhaupt keine Rolle. Sie kommen in die Synagoge aus unterschiedlichen Gründen, aus Zugehörigkeitsgefühl zu jüdischem Volk, mit Glaube an Gott, ohne Glaube an Gott, etc. Einfach gesagt, das Soziologische ist viel wichtiger in diese Frage, wie ist die Beziehungen in die Gemeinde, wie intensiv sie sind, wie verstehen einander Leute, wie offen geht man mit bestimmten Sachen um. Und wie fühlen sich Juden in jeweiligen breiteren Gesellschaft? Das ist eigentlich ziemlich gleiche Dynamik. Wenn es eine Art Konflikt gibt, versucht man sich abzuschotten, auch damit zu sagen, naja, das ist Wir sind etwas anderes und traditionelle Familienwerte, sehr negative Darstellung der Homosexualität ist Teil davon. Oder Luxemburg ist ein gutes Beispiel, wir sind super integriert. Als ich dorthin gekommen bin, eine der ersten Sachen, die mir gesagt wurden, ja, unser Ministerpräsident ist auch schwul. Also überhaupt kein Thema, also ich muss mich entspannen, etc. Also, und dann kommt irgendwann theologische Auseinandersetzung und je nachdem, wie friedlich und freundlich die Situation in der Gemeinde ist, desto dann sehen wir, wohin das geht. Aber ich würde sagen, statistisch gesehen, ja, also wenn man so weltweit Judentum betrachtet, es ist momentan ziemlich klar, die Mehrheit der Juden sieht in Homosexualität, Bisexualität oder was noch immer keine Sünde.
Also es ist zweifellos so, dass die sehr wenigen Stellen, die in der Bibel auf homosexuelle Praktiken, sage ich mal, hinweisen, alle negativ sind. Es gibt nirgends eine positive Bewertung, aber Sie sehen schon an meiner Formulierung, es lag überhaupt nicht im Horizont der biblischen Überlieferung der Antike, so etwas wie Homosexualität als Grunddisposition zu denken oder an gleichgeschlechtliche Partnerschaften zu denken, die sozusagen in Liebe und Treue praktiziert werden. Im Alten Testament sind die wenigen Stellen oft bezogen auf Fremdkulte oder auch Inzestverbot. Im Neuen Testament von Paulus, die Stellen sind vor allem schwerpunktmäßig, nicht alle, aber schwerpunktmäßig darauf bezogen, dass Paulus sich gegen die damals praktizierte und häufige Päderastie wandte. Das heißt, dass römische Bürger einfach 13-jährige Sklaven vergewaltigt und missbraucht haben. Und insofern kann man es in der Hinsicht relativieren. Aber ganz klar, die Aussagen, die wir haben in Bezug auf homosexuelle Praktiken, sind negativ.
Und die werden auch immer von Glaubenskongregationsvertretern auch immer angeführt. Oder nicht
mehr? Nein, das werden sie nicht mehr. Also interessanterweise hat die päpstliche Bibelkommission ein Buch geschrieben über Anthropologie. Und da hat sie insbesondere die Geschichte über Sodom in Genesis 19 praktisch von dem Thema Homosexualität evakuiert und gesagt, also darum geht es nicht, sondern um den Bruch der Gastfreundschaft, des Gastrechtes etc. In dem Papier der Glaubenskongregation von 1986, da stand noch, das ist ja selbstverständlich klar, dass es in Genesis 19 um das Verbot der Homosexualität geht. Und das hat jetzt die päpstliche Bibelkommission abgeräumt. Und das finde ich durchaus einen beachtlichen Fortschritt in der Theologie und in der offiziellen Bibelauslegung. Das ist noch lange nicht angekommen überall, also weltweit wird in Afrika zum Beispiel wird die Sodom-Geschichte immer noch als die zentrale Argumentationsfigur aus der Bibel gegen Homosexualität verwendet. Aber immerhin, der Vatikan ist da einen Schritt weiter. Hat allerdings auch gleich dazu, die Glaubenskongregation hat dann gleich dazu gesagt, dass da jetzt aber keine Begründung dafür, dass es Segnungsfeiern für gleichgeschlechtliche Paare geben könne. Also sofort die Bremse noch mal rein.
Ja, da ist die katholische Kirche und da wird unser Luxemburger Kollege sofort hellhörig, ein bisschen wie die Echternacher Springprozession, 2 vor, 1 zurück. Levitikus 20,13, also drittes Buch Mose, eine der Stellen, die auch immer wieder angesprochen werden. Ja. Schläft einer mit einem Mann, wie man mit einer Frau schläft, dann haben sie eine Gräueltat begangen. Das steht unter den todeswürdigen Verbrechen. Wie gehen gesetzestreue Jüdinnen und Juden mit so einem Satz um? Wie gehen Sie in der Auslegung mit so einem Satz um?
Mit allem Respekt zur Bibel. Bibel wird sehr vorsichtig gelesen. Bibel ist sozusagen nur Beginn der Geschichte, Auseinandersetzung mit theologischen Fragen. Und die jüdische Tradition ist ziemlich reich an Diskussionen und Kontroversen. Es ist nicht nur Bücher, es ist auch gelebte Erfahrung der Menschen. Das spielt sehr große Rolle in jüdischen Auseinandersetzungen mit Wille Gottes, wenn man so will. In Talmud, Rabbiner ständig sagen, lass uns auf Markt gehen und sehen, was Leute machen. Tatsächlich, wir besprechen das alles in unserem schönen Lehrhaus, aber wir brauchen eine Verbindung zur Realität, was Menschen tatsächlich erleben. Diese Stelle in der Bibel wird traditionell auch sehr eng definiert als sexuelle Praktiken, bestimmte sexuelle Praktiken. Es gibt nirgendwo in der Bibel Verbot der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. so die Argumentation. Und man kann miteinander leben und einander lieben, ohne diese bestimmten Praktiken, die Sie jetzt angesprochen haben, zu praktizieren. Das ist eine kleine Minderheit innerhalb der Orthodoxie, die versucht, innerhalb des orthodoxen Systems einen Weg zu finden, der religionsrechtlich mehr oder weniger plausibel erscheint. In mehr liberalen Spektrum des Judentums, Hauptthemen sind eigentlich Würde des Menschen. Und das ist eine, heutzutage ein Metathema, die alles andere sozusagen bedeckt. Wenn etwas in der Tradition, ob es in der Bibel ist oder in der rabbinischen Tradition, etwas gibt, was heutigen Vorstellungen von Würde des Menschen widerspricht, sprich Status der Frauen oder Homosexualität oder es gibt bestimmte fremdenfeindliche Aussagen in der jüdischen Tradition, das wird ziemlich radikal einfach zur Seite gelegt und sagen, das ist Geschichte, heutzutage werden wir das nicht tolerieren, akzeptieren oder als Empfehlung für die Gemeinschaft aussprechen.
Würde des Menschen als ja das, was die eigentliche Botschaft auch der Heiligen Schriften ist, nicht an den Phänomenen zu hängen, die vielleicht in einer bestimmten Zeit ausgesprochen wurden, für eine bestimmte Zeit ausgesprochen wurden, sondern an dem, was dahinter liegt. Die Bibel wird sehr vorsichtig gelesen, haben wir eben gehört. Wie ist das bei der Lektüre des Korans? Auch da gibt es bestimmte Stellen, auf die immer wieder hingewiesen wird, wenn es darum geht zu sagen, Homosexualität ist eine Sünde.
Tatsächlich, diejenigen, die vom Verbot oder von Sünde der Homosexualität sprechen, berufen sich hauptsächlich auf die Sodom-Geschichte oder Lot-Geschichte im Koran, die kommt vor. Da wird klar gesagt, oh, das ist ja das Verbot von Homosexualität und da war eine göttliche Strafe da für das Volk von Lot. Die moderne Auslegung dieser Verse um Lot, da geht es so ähnlich, was Sie angedeutet haben, ging es hier um Homosexualität oder der Koran beschreibt selber, es waren verheiratete Männer, die die Gäste von Lot überfallen wollten. Worum geht das hier? Das ist die eher moderne, die sich noch nicht so stark durchgesetzt hat, in bestimmten Kreisen schon, aber noch nicht so stark an den theologischen Fakultäten der islamischen Welt jetzt, vielleicht in Deutschland immer ein Stück mehr, aber da sind wir noch am Anfang, dass sich sowas durchsetzt. Und die eigentliche Trennlinie ist jetzt kein bestimmtes so Prinzip Würde oder so, sondern würde ich sagen jetzt das Menschenbild. Und zwar geht es um ein Menschenbild, der Mensch als Objekt der Religion oder Subjekt der Religion. Das heißt, ist er ein passiver Empfänger von fertigen Antworten der Theologie, wo Theologen kommen und sagen, das ist die göttliche Ordnung. Ob es euch gefällt oder nicht, ist euer Problem. Das müsst ihr so handhaben. Ansonsten werdet ihr später bestraft oder Gottes Zorn kommt über euch. Oder ist der Mensch ein Subjekt im Sinne von, wir denken nicht, was will Gott jetzt oder was ist die göttliche Ordnung, sondern was wollen die Menschen eigentlich? Was sind deren Bedürfnisse? Was wollen? Gott hat die Menschen so angenommen, wie sie sind. Und was sind die Fragen der Menschen? Der Mensch als Subjekt ist Ausgangspunkt einer ganzen Theologie. Und das ist die eigentliche Trennlinie heute in der Theologie zwischen, ich nenne sie plakativ jetzt, Konservativen auf der einen Seite und liberalen Auslegungen von solchen Interpretationen. Wo steht der Mensch hier?
Das wäre etwas, was auch im interreligiösen Dialog ganz wichtig wäre, weil diese Trennlinie finden wir immer wieder an verschiedenen Stellen.
Da wollte ich nochmal ergänzend sagen, also im Neuen Testament heißt es, schreibt Paulus von das Glaube, Liebe, Hoffnung bleiben. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Das heißt nicht der Glaube, nicht die Dogmatik, sondern die Liebe. Die ist das Wichtigste. Und die Liebe ist sozusagen der bestimmende Faktor für das, wie wir miteinander umgehen und wie wir dann auch Glaubenssätze zu interpretieren haben, dass sie eben lebensdienlich sind.
Ja, ich würde da gerne noch mal einhaken, weil was wir jetzt machen, ist die gute Tradition rauszuarbeiten und um auf diese Weise die schlechte Tradition loszuwerden. Als ich mich während meiner Dissertation mit dem Thema auseinandergesetzt habe, da war für mich das Problem, jetzt aus katholischer Sicht ungefähr eine 2000-jährige Kirchengeschichte durchgängiger Antihomosexualität vorzufinden. Also da gab es keine Vielschichtigkeit, da gab es keine großen Debatten. Die Debatten waren höchstens, wie scharf ist die Strafe, also Scheiterhaufen oder nicht oder so etwas. Also ist die Frage, können wir überhaupt ehrlicherweise nochmal wieder zurück an diese Wurzeln in den Heiligen Schriften? Oder ist uns dieser, müssten wir nicht eigentlich akzeptieren, dass dieser Weg verstellt ist?
Also weil ja, wenn wir als Privatpersonen ein Erbe annehmen, müssen wir ja das ganze Erbe annehmen. Wir können nicht sagen, wir schlagen bestimmte Dinge aus und andere Dinge, die uns passen, nehmen wir. Das war ja meine Frage ganz am Anfang. Steckt möglicherweise nicht erst irgendwann später das Problem, liegt es vielleicht doch auch, und das ist eine Frage, die sich ja immer auch bei Religionen stellt, bei Offenbarungsreligionen ohnehin, liegt möglicherweise schon ganz am Anfang etwas, was dann mit diese homophobe Tradition befördert hat.
Ja, da würde ich gerne eine Antwort versuchen, und zwar eigentlich mit einem jüdischen Exegeten, Howard Eilberg Schwarz. Der hat ein Buch geschrieben, Gods Phallus. Im Grunde genommen diskutiert er, wie eigentlich das Problem der Beziehung von Männern in patriarchalen Gesellschaften, das relevantere Geschlecht und einem männlichen Gott dargestellt werden. Und wenn es eine enge Beziehung ist, wenn es eine mystische Liebesbeziehung ist, dann ist man immer sehr schnell auch im Bereich der Homoerotik. Und er zeigt ganz viele Beispiele auf, wie im Ersten Testament Strategien entwickelt worden sind, nicht hinzugucken, zu verschweigen, zu tabuisieren. Und ich glaube tatsächlich, dass das Grundproblem der monotheistischen Religionen ist, diese Beziehung zwischen Männern, gläubigen Männern und einem primär männlich vorgestellten Gott. Wenn wir kein Patriarchat mehr haben und wenn wir uns Gott nicht mehr als Mann vorstellen, dann haben wir dieses Problem auch nicht mehr. Und möglicherweise ist das die Erklärung dafür, eine Erklärung, warum wir uns jetzt lockerer machen können.
Darf ich einen Satz dazu sagen? Ich habe mich vor 2 Jahren in einem Buch damit auseinandergesetzt, warum, obwohl der Koran durch und durch von dem liebenden, barmherzigen Gott spricht, also das Attribut Barmherzigkeit kommt sehr prominent vor im Koran. Und dennoch, in der Theologie wird dieses Gottesbild kaum rezipiert. Und ich habe das zurückverfolgt, wann begann das alles überhaupt und so. Und wenn man das sieht, so im 8. 9. Jahrhundert, nicht zu trennen von den politischen Entwicklungen damals, unter den Umständen, als Theologie systematisch niedergeschrieben wurde, dann kann man nicht verstehen, warum dieses und nicht jenes Gottesbild sich durchgesetzt hat, wenn man nicht die politischen Implikationen im Rahmen dessen die Theologen gearbeitet haben, was die Kalifen damals, welche Theologen sie zu Hoftheologen erklärt haben oder unterstützt, gefördert haben und andere Theologen nicht. Warum hat sich die islamische Mystik zum Beispiel nie wirklich so stark durchgesetzt wie die Orthodoxie mit einem eher restriktiveren Gottesbild? Also ich glaube, es gibt sehr viele menschliche Projektionen in Gott. Patriarchalische Gesellschaften auf Macht hinaus oder machtstrebende Gesellschaften, Menschen, Personen, das hat auch mit unserer Psyche vielleicht auch viel zu tun, projizieren ein bestimmtes Gottesbild. Und deshalb sehe ich den Anfang immer, also nicht nur an der Theologie an sich zu arbeiten, sondern gleichzeitig an den Menschen zu arbeiten. Also
einfach alles nur unter Patriarchat subsumieren. Ich meine, ich komme vom Feminismus her, aber diese Formel war mir schon immer zu einfach. Also es ist einfach so, dass wir schon in der hebräischen Bibel und dann auch im Neuen Testament, das ist sozusagen überall, gibt es auch gegenläufige Tendenzen. Man kann hier nicht alles über einen Kamm scheren. Wir haben schon in Genesis 1, Gott schuf den Menschen zu seinem Bild und männlich und weiblich schuf er sie sozusagen, wo schon das Gottesbild sozusagen rückwärtsgewandt auch sozusagen beide Geschlechter beinhaltet. Und man könnte jetzt auf ganz viele Erzählungen rekurrieren, wo überhaupt sozusagen Frauen auch wirklich Subjekte sind und nicht einfach Opfer vom Patriarchat und im Neuen Testament. Also ich will es jetzt gar nicht ausführen, aber sozusagen wir müssen, kritisch heißt einfach mit Unterscheidungsfähigkeit und es gibt ganz vieles und für mich ist eben, ich habe es noch schon gesagt, dieses Glaube, Liebe, Hoffnung, die Liebe aber ist die größte unter ihnen, zum Beispiel so ein Kernsatz oder die Rede von der Neuschöpfung im Galaterbrief, wo es heißt, da ist eben nicht mehr Mann noch Frau und nicht mehr Jude noch frei und nicht mehr all die Unterscheidungen, die wir menschlich immer machen, um zu kategorisieren, um Abwertungen einzuführen, sondern in Christus sind wir eins, da sind wir gleich. Das ist für mich ein Spitzensatz im Neuen Testament. Und der von dem aus sozusagen betrachte ich dann eben andere Sätze, die dem nicht entsprechen und muss sagen, so, die sind eben, da ist Paulus nicht auf demselben Niveau und deshalb sozusagen halte ich mich an das hohe Niveau und betrachte von dort aus die Lebensdienlichkeit des christlichen Glaubens. Und Deshalb muss man aber trotzdem natürlich ganz total kritisch sein. Und in puncto Frauen gibt es da auch noch viel zu erzählen. Aber jedenfalls diese Differenziertheit finde ich wichtig und nicht entweder oder.
Oft höre ich oder habe so ein Gefühl, dass Christ sein, Jude sein, Muslim sein, das heißt immer so rückblickend in die Geschichte schauen. Ob etwas jüdisch ist, da muss ich begründen, da irgendwo in irgendeinem Buch, irgendein Rabbiner hat gesagt, etc. Es ist auch manchmal auch wichtig und da muss man wissen, die Entwicklung der Fragestellung, aber im Grunde genommen, es geht um unser Leben heute und morgen und übermorgen. Was Gott offenbart heute, also in jüdischen Traditionen, zumindest in meiner Tradition, diese permanente Offenbarung Gottes ist ein offener Prozess. Es ist nicht etwas, was vor 2000, 3000, 5000 Jahren passierte, sondern es passiert jeden Augenblick und wir müssen das auch ernst nehmen und nicht nur in Bücher schauen.
Also bei uns, zumindest im islamischen Kontext, funktioniert das nicht immer, weil es ist immer Frage der Identität. Und Identität bedeutet, wie ernst nehme ich die Tradition? Es ist unterschiedlich, wenn ich jetzt herkomme und sage, wir interpretieren das jetzt anders heute. Heute leben wir in einer modernen Gesellschaft, wir sehen es anders. Das wird nicht so akzeptiert von den Muslimen, wie wenn ich sage, der bekannte Theologe XY aus dem 11. Jahrhundert hat das genauso gesagt auch. Dann heißt es, ah, okay, dann haben wir Tradition dafür. Wir müssen nicht unsere Identität abgeben, wenn wir diese neue, unter Anführungszeichen, Sicht, die dann nicht mehr als neu erscheint und verhandelt wird. Und deshalb brauchen wir zumindest immer wieder Suche, ja, hat das irgendwer Anerkanntes, was gesagt in die Richtung, hilft uns immer.
Das Forum heute mit dem Berliner Religionsgespräch zum Thema Homosexualität in Zusammenarbeit mit dem Verlag der Weltreligionen, der Udo-Keller-Stiftung und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Auf deren Internetseite findet sich übrigens die ungekürzte Version von fast 2 Stunden. Es diskutieren der Katholik Michael Brinkschröder, die Protestantin Isolde Karle, der Jude Alexander Grudenski und der Muslim Mohanad Khorshid.
Wenn wir jetzt so viel von Liebe gesprochen haben und im Grunde genommen das, was immer als Sünde bezeichnet wurde, quasi weggesprochen haben, brauchen wir dann vielleicht einen neuen Begriff von Sünde? Müssen da vielleicht auch diesen Inhalt anders füllen? Oder ist der Begriff von Sünde etwas, was wir hinter uns lassen müssen?
Also ich glaube, der Begriff Sünde ist jetzt nicht das Hauptproblem, aber die Assoziation von Sexualität mit Sünde, das ist ein Hauptproblem. Also ich meine, das ist fatal und das begleitet uns im Christentum nun wirklich schon fast 2000 Jahre. Und Sünde bezeichnet ja immer so sozusagen eben das Gegenteil von Glaube, Liebe, Hoffnung. Destruktive Wirkungszusammenhänge, die andere verletzen und zerstören und einfach lebensabträglich sind, die Hoffnung zerstören. Hier Sünde ist dann auch nicht einfach eine moralisch eindeutig zuschreibbare Tat, natürlich hat es damit auch zu tun, sondern es hat eher eine soziale Dynamik, die sozusagen in deren Teil ich bin, wo ich auch aktiv mitwirke, aber wo ich auch sozusagen mitgenommen werde, ja, also in beidem. Und dann ist es klar, dass man es auf gar keinen Fall auf irgendeine Disposition und schon gar nicht auf Sexualität beziehen kann. Natürlich kann man Sexualität so praktizieren, dass es Sünde ist, da wo ich andere eben dann herabwürdige, verletze oder gar gewaltsam damit umgehe.
Michael Birkschröder, als Religionslehrer, wenn Sie gefragt werden, was ist dann Sünde, wo würden Sie das dann festmachen oder würden Sie diesen Begriff eher weniger verwenden?
Ich verwende ihn weniger, also im Religionsunterricht gar nicht. Also höchstens, um zu erklären, was nicht Sünde ist. Das hat einen bestimmten Grund, weil gerade im Hinblick auf Homosexualität ist der Begriff Sünde in der katholischen Kirche in gewisser Weise inhaltsleer geworden. Also das ist etwa ein Vergehen ohne Schuld. Und das kann ich irgendwie nicht denken. Das ist mein Problem. Ich spreche lieber von Schuld. Also da habe ich einen konkreten Mitmenschen, dem gegenüber, der gegenüber bin ich schuldig geworden, weil ich gefehlt habe, weil ich gewaltsam war, was auch immer. Da ist eine Beziehung zu einem Mitmenschen in eine Schieflage geraten. Aber dafür verwende ich das Wort Schuld.
Ist das Wort Schuld vielleicht dasjenige, was leichter auch zu handhaben ist, weil es klarer formuliert, wo wir das, was wir könnten, verfehlen?
Warum nicht Verfehlung? Warum braucht man solche bombastische Begriffe wie Sünde? Aus der jüdischen Perspektive, das ist ziemlich schwierig, von Sünde zu sprechen, weil wir haben einfach in der Tradition unterschiedliche Arten von Verfehlungen. Und man versucht eher differenzierter das Ansehen, wenn Yom Kippur kommt, da gibt es eine Reihe an Begriffen, die man verwendet in der traditionellen Liturgie. Aber ich glaube, es ist viel zielgerichteter, wenn man einfach ganz normale Sprache verwendet. Verfehlung, was habe ich falsch getan? Schuld, das ist schon etwas mit Scham zu tun, finde ich. Und das eher hinderlich fürs Wachstum, für die Rückkehr sozusagen. Also man kann nicht immer alles zurückrudern und alles schön rekonstruieren und reparieren, aber man versucht zumindest etwas aufzubauen, dass man diese Verfehlung da verbessert. Und mit Schuld bleibt irgendwie immer stecken. Daher würde ich das nie wirklich in meinen Predigten zum Beispiel verwenden.
Ich rede von Sünde, um sie von der Geiselhaft bei Fundamentalisten oder anderen, auch nicht nur Fundamentalisten, zu entfesseln. Sonst bleibt sie in deren Geiselhaft und sie haben die Deutungshoheit, was Sünde ist. Und wenn ich jetzt profanere Begriffe verwende, dann bleibt die religiöse Sphäre in Geiselhaft von bestimmten Personen. Deshalb verwende ich zwar den Begriff Sünde, auch in der Lehre doch, aber ich konnotiere das anders. Also in dem Fall den nicht respektvollen Umgang mit Homosexuellen, das wäre Sünde, weil es auch keine Annahme des Gegenübers. Also ich würde es anders wie konnotiert, um wegzukommen aus der Sicht Gottes, erlaubt das oder verbietet das, hin zur Sicht des Menschen. Ist es, würdige ich mein Gegenüber, behandle ich ihn als Subjekt, erkenne ich ihn an, dann ist es Gott gewollt. Alles andere wäre eine Sünde. Also von Mensch her zu definieren, was Sünde ist und nicht von Gottes Sicht aus.
Bevor ich zum Schluss dann nochmal den Blick, bin ja da auch schon ermahnt worden, nicht immer nur in die Vergangenheit zu schauen, sondern nach vorne zu schauen, dann nochmal hinwende, würde ich doch gerne hier in die sehr aufmerksame Runde schauen und fragen, ob es noch den ein oder anderen Impuls gibt, den wir hier vorne aufnehmen können.
Ja, es ist ein Begriff noch nicht gefallen, die sexualisierte Gewalt, die jetzt die Glaubwürdigkeit religiösen Handelns so provoziert. Und ich glaube, dass den Minderheiten wird unbewusst die Schuld gegeben, oder ich glaube das nicht, sondern es ist ja eigentlich ein Faktum, wenn wir das, was wir heute besprochen haben, uns angucken. Die müssen die Schuld für diese Gewalt tragen.
Also dass diese, so wie wir heute Sexualität erleben, also es ist alles wunderschön und es ist, wenn da irgendwas schief geht, geht man zum Arzt, also von Geschlechtskrankheiten über was auch immer. Das war ja nicht immer so und der Leib war ja vor 2000 Jahren noch was ganz anderes. Da gab es keinen Zahnarzt, da gab es keinen, also der Leib konnte unglaublich viele Schmerzen verursachen. Und auch Sexualität, und er beschreibt dann irgendein Papst, ich weiß nicht mehr welcher, der hat dann mal gesagt, also das ist jetzt Sünde, weil die Frauen reihenweise im Kindbett gestorben sind. Also meine Frage ist eigentlich das, was Sie immer nennen, die Identität. Ne? Also Sexualität als zur Identität gehörig. Das war, glaube ich, über viele Jahrhunderte, ich weiß nicht, ob da die Leute das entscheiden konnten, da musste man einen Bauernhof bewirtschaften und das waren Kleinbetriebe.
Ich denke tatsächlich, Sie machen auf einen wichtigen Punkt aufmerksam. Wir lieben unseren Körper natürlich vor allem dann, wenn er nicht wehtut. Also sozusagen, es gibt ja, deshalb bin ich immer etwas skeptisch, wenn man so viel von Ganzheitlichkeit spricht. Sobald ich sozusagen mein Körper mich belastet, fühle ich mich nicht unbedingt ganzheitlich mit ihm oder wenn, dann in einer negativen Weise. Und ich denke, dass sozusagen, also wir tatsächlich in der Gegenwart natürlich im Hinblick auf Liebe ganz andere Vorstellungen nochmal haben, durch die romantische Liebe und so weiter und ganz andere Glücksansprüche. Aber was mich sehr das möchte ich noch schon noch sagen, sehr begeistert hat, als ich mein Buch zu Liebe und Ehe geschrieben habe, dass es im Mittelalter zum Beispiel auch Traditionen gab, also wo sozusagen es ganz wichtig war, also dass Sexualität wirklich als etwas Schönes erlebt wird und wo Ärzte Manuale herausgegeben haben an die Männer, dass die wissen, was sie machen müssen, dass die Frau einen Orgasmus bekommt. Schlicht, weil sie gedacht haben, nur dann gibt es Kinder, war natürlich nicht richtig, aber egal. Also sozusagen, es gab sozusagen wirklich einen Sinn dafür, dass Sexualität eben auch was richtig Schönes sein sollte. Und wir haben dann auch auf eine karikierte Vorstellung, Ehe war nur eine Wirtschaftsordnung oder sowas. Das ist sozusagen auch wiederum zu kurz gedacht.
Ja. Die erste Frage.
Ja.
Also ich denke, dass es wirklich eine spielentscheidende Frage jetzt in der katholischen Kirche ist, im Hinblick auf das Thema Homosexualität zumindest. Wie die Ursache gedeutet wird für die zahlreichen Fälle von sexuellem Missbrauch. Und wenn man sagt, die Ursache liegt darin, dass es schwule Priester gewesen sind oder die Homosexualität im Priestertum, dann, und das gibt es ja, diese Versuche hat es gegeben im Vatikan, in der polnischen Kirche sind die wahrscheinlich sogar dominant zurzeit, dann wird man mit irgendwelchen Fragen von Kirchenreform nicht weiterkommen, sondern dann wird es weiter so sein, Homosexualität ist das, was zu unterdrücken ist, denn es ist ja die Wurzel des ganzen Übels sexualisierter Gewalt. In Deutschland hat das Gott sei Dank keinen Raum gewonnen oder keinen großen, weil schon sehr früh Leute wie Wunibald Müller da als Experten gesagt haben, nein, das ist genau andersrum. Im Grunde genommen ist die Unterdrückung von Homosexualität eine zentrale Ursache. Also, oder die Unterdrückung von Sexualität durch den Zölibat insgesamt. Also, das sind wirklich grundlegende Weichenstellungen für die Zukunft der Kirche.
Nun stellen wir uns mal vor, wir würden dieses Berliner Religionsgespräch in 10 Jahren vielleicht noch mal führen. Wären dann viele Dinge, die wir jetzt als noch im Prozess betrachtet haben, dann schon erreicht?
Ich bin ziemlich optimistisch, würde ich sagen. Also auf die theologische Seite, wir haben alle großen Aufgaben schon erledigt, mehr oder weniger, im Judentum, liberalen Judentum. Womit wir noch hadern, ist es tatsächlich umzusetzen, vor allem mit Frauen. Also für einen schwulen Mann Rabbinerstelle zu bekommen, das ist einfacher als für eine lesbische Frau oder für Frau allgemein. Und damit, da würde ich tatsächlich hoffen, dass wir tatsächlich uns mehr bemühen um die Integration der Frauen im geistlichen Amt, egal ob jetzt im Judentum oder in Mehrheitsreligionen ist. Und das wird, glaube ich, auch Auswirkungen haben auf alle anderen.
Soweit also die Hoffnung von Alexander Grudenski, jetzt Muhannad Kwasid.
Ich bin optimistisch, was Deutschland angeht, weil wir seit 2012 diese Entwicklung haben, dass wir zum ersten Mal im akademischen Diskurs Zentren der islamischen Theologie an mehreren Standorten, auch hier in Berlin haben wir einen Standort, haben inzwischen sind es 7 Standorte. Das heißt, das sind Räume der theologischen Reflexion und nicht einfach, wo verkündet wird in Moscheegemeinden, so ist das und so wird das gemacht, sondern jetzt haben wir neue Räume, wo man Fragen stellen kann, Fragezeichen setzen kann, kritisch reflektieren kann. Da bin ich optimistisch, dass sich was tun würde, weil da sind wir anders jetzt als bei Ihnen, da sind wir noch am Anfang. Also die Mehrheit der Muslime würden Homosexualität ohne Wenn und Aber ablehnen. In der Theologie auch. In der Theologie diskutiert man noch, welche Strafe oder wenn Strafe, ja, nein. Also da ist noch viel aufzuholen. Auf der anderen Seite, also damit ich nicht ganz optimistisch bin und nicht realistisch, also bin auch realistisch, mir macht ein bisschen Sorge in Deutschland, dass die innermuslimische Diskussion um solche Themen immer mehr in eine identitätspolitische Debatte landen und weniger um eine wirklich theologische oder religiöse Reflexion. Das macht mir nur ein Stück Sorge, wenn Muslime immer mehr das Gefühl haben, ja, wir werden nicht anerkannt hier, deshalb müssen wir doch unser eigenes haben und beharren auf unser eigenes zur Ab- und Ausgrenzung von der Mehrheit. So, das macht mir nur ein Stück Sorge.
Michael Brink-Schröder.
Ja, in 10 Jahren werden die Beschlüsse des synodalen Wegs erstmal gefasst sein und zweitens umgesetzt sein, sofern sie in Deutschland umsetzbar sind. Darüber hinaus bin ich gar nicht so optimistisch. Ich glaube, dass eine Diskussion losgehen wird, und zwar eine sachlich und fachlich theologisch geführte Diskussion auch. Also ich hoffe darauf, dass es sowas wie theologische Gremien gibt, die sich neu mit den Fragestellungen befassen. Was wir nicht haben werden, ist die sakramentale Ehe. Was wir haben werden, sind Segnungsfeiern in Deutschland für gleichgeschlechtliche Paare. Das Arbeitsrecht wird wahrscheinlich ganz abgeschafft sein, das kirchliche. Gut, und dann muss man natürlich, aber gleichzeitig muss man so viele Faktoren des Umbruchs bedenken. Die katholische Kirche ist gerade auf dem Weg einer Transformation von einer klerikalen zu einer synodalen Kirche. Das wäre jetzt mal schon mal der große Wurf, wenn das gelänge. Dann wären wir schon sehr weit.
Dann sollten wir vielleicht doch auch ein bisschen mehr Geduld haben als nur 10 Jahre.
Brauchen wir.
Der Langmut mit bestimmten Tendenzen in der katholischen Kirche war auch sehr lang und vielleicht hätte da einiges kürzer passieren können. Isolde Kahle, wenn wir nicht nur auf die deutsche Situation, sondern weltweit schauen, die Kirchen, die sich auf die Reformation gründen, wie viele weitere Schismen wird es da geben oder werden doch wieder viele, die im Moment nicht so miteinander sprechen können, wieder miteinander sprechen können?
Wenn ich das wüsste. Ich glaube schon, dass es insgesamt noch zu einer, auch weltweit bei den Kirchen, zu einer größeren Akzeptanz von Homosexualität kommt und einer größeren Selbstverständlichkeit. In Deutschland sowieso. Da denke ich, dass alle Landeskirchen, auch die schwierige Württembergische Landeskirche, es geschafft haben wird, in 10 Jahren die völlige Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen und heterosexuellen Lebenspartnerschaften. Aber es wird ganz bestimmt auch immer Gegenbewegungen geben. Diese antimodernistischen, evangelikalen, fundamentalistischen Bewegungen, die gehören zur Moderne. Die sind nicht ein Relikt von früher, sondern sie gehören zur Moderne. Und sie sind ein schwieriger Modus, aber ein Modus auch der Bearbeitung von Unsicherheit. Und ich glaube, dass das einfach uns begleiten wird und dass das nicht verschwinden wird. Wenn ich sozusagen sagen darf, was ich mir wünsche, dann wünsche ich mir einfach, dass diese Unterscheidung von Mann und Frau und Homo und Hetero und Bisexualität einfach nicht mehr wichtig genommen wird. Es geht um die Qualität sexueller Beziehungen, die Qualität unserer Beziehungen überhaupt und nicht, was wir da jetzt im Einzelnen sind.
Am Anfang der Bibel steht in der Schöpfungsgeschichte bei der Erschaffung des ebenbildlichen Menschen, er schuf sie als Mann und Frau. Moses Mendelssohn war schon weniger essentialistisch, indem er nämlich in seiner Übersetzung schuf sie männlich und weiblich,
ist auch richtig,
formuliert hat. Man könnte allein über das Wort und eine ganze Theologie bauen. Martin Buber und Franz Rosenzweig haben sich anders aus der Affäre gezogen. Sie haben ein Komma gesetzt zwischen männlich und weiblich. Wenn wir dahin kommen, dass als Herausforderung für unser heutiges Reflektieren über religiöse Fragen auch anhand dieser alten Texte auf uns zu nehmen, dann kommen wir vielleicht auch mit den ganzen praktischen Fragen weiter. Soweit unser Berliner Religionsgespräch am 26. April 2022 zum Thema Coming Out, Homosexualität. Danke, sage ich den Gästen, dem katholischen Theologen und Religionslehrer Michael Brinkschröder, der Professorin für praktische Theologie an der Uni Bochum Isolde Kahle, Alexander Grodenski, Landesrabbiner des Großherzogtums Luxemburg und Oberrabbiner der liberalen jüdischen Gemeinde Slowenien und Mohanad Khorshid, Professor für islamische Religionspädagogik an der Uni Münster. Mein Name ist Harald Asel, Ihnen allen hier im Raum und an den Empfangsgeräten danke für Ihre Aufmerksamkeit.
RBB 24 Inforadio. Das Forum.